Der HR4 Sonntagsgast.
Unser Sonntagsgast hat eigentlich das gehabt, was viele Menschen anstreben: Geld, Häuser, eine Yacht. Er hatte es geschafft, in Asien ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Nach einem Unfall hat er aber sein Leben radikal geändert, hat alles verschenkt und wurde Mönch, später buddhistischer Meister. Ich bin so gespannt auf ihn und seine Geschichte. Er stammt aus Offenbach, früher hieß er Hermann Ricker, heute heißt er der buddhistische Meister Han Shan. Herzlich willkommen in HR4.
Ich freue mich, hier zu sein.
Was bedeutet denn das Han Shan überhaupt?
Han Shan kommt eigentlich aus dem Chinesischen und heißt so viel wie großer Berg.
Und warum wurden Sie ausgerechnet großer Berg genannt?
Ja, den Namen hatte ich mir eigentlich selbst ausgesucht. Dachte ich, irgendwie hat er gepasst, weil der Han Shan ist ja eigentlich schon historisch bekannt. Es gab ja schon mal zwei verschiedene Han Shans. Einmal so im 2. Jahrhundert und dann nochmal im 16. Jahrhundert in China.
Und das waren beide, auch große buddhistische Meister.
Genau, beide wurden als große buddhistische Meister verehrt, haben noch viel getan, um eben die Grundlehre vom Buddha, nicht so sehr die buddhistische Religion, wie man so schön sagt, sondern die Lebensphilosophie vom Buddha auch wahrheitsgetreu weiterzugeben. Ja, und ich dachte eigentlich, wäre es an der Zeit, dass dann nochmal so ein Han Shan auf die Welt kommt und es weiter tut. Und so habe ich den Namen Han Shan angenommen.
Wie spreche ich Sie denn korrekt an?
Einfach mit Han Shan.
Nicht Herr Han Shan oder nee, Meister Han Shan.
Nehmen es Han Shan genügt vollkommen. Ja. Wunderbar.
Han Shan, wo und wie leben Sie heute?
Zurzeit leben wir natürlich teilweise in Thailand im Retreat Center, das ich ja über die letzten 15 Jahre aufgebaut habe und einfach Menschen, hauptsächlich aus Europa, einen Platz des Rückzugs zu ermöglichen.
Also Retreat Center ist ein spirituelles Zentrum.
Ja, ist spirituell auf eine Art und Weise, aber es geht eigentlich darum, sich mal von dem Umfeld zurückzuziehen, in dem wir täglich eingeschlossen sind, um sich mal selbst die Gelegenheit zu geben, mit sich selbst zu beschäftigen, zu sehen, welche Talente haben wir denn noch bei uns, was habe ich denn für Mittel bei mir, mit die mir hilft, das tägliche Leben anders zu bewerkstelligen, neue Türen zu öffnen, neue Ansätze zu finden, die mit ins Leben zu tragen, egal wo man nun ist, ob das die Familie ist, die Freunde, der Beruf, was immer das sein mag, aber es geht ja zum Schluss immer um uns und da eben, wie gesagt, das Retreat Center, wo sie eben Menschen für eine bestimmte Zeit, wir sagen immer wenigstens 3 Wochen, zurückziehen können, um sich mal wirklich intensiv mit sich selbst und ihrem eigenen Potenzial zu beschäftigen.
Und wo ist das, in Thailand?
Das ist im Nordosten Thailand, das ist eigentlich eine ganz arme Gegend, mitten von Reisfeldern, so 40 Kilometer vom Mekong-Fluss entfernt. Mekong-Fluss ist ja die Grenze von Thailand nach Laos. Ist also eingebettet in Reisfelder, wunderschöne, stille Gegend, wo man also wirklich mit einer guten Energie an sich selbst arbeiten darf. Mhm.
Jetzt sind Sie aber gerade hier bei uns in Hessen und ganz bestimmt aus Thailand gekommen, nicht nur um das Gespräch hier mit uns in HR4 zu machen. Sie sind schon regelmäßig in Ihrer alten Heimat. Was machen Sie hier?
Ja, in Europa natürlich meistens Deutschland, Schweiz und Österreich versucht man natürlich Menschen die Philosophie der Achtsamkeit an sich selbst arbeiten näher zu bringen. Und das ist auch als eigentlich auch meine Lebensaufgabe, weil ich es eben selbst erfahren habe. Und es ist mein Bedürfnis, auch anderen Menschen das zur Verfügung zu stellen. Und natürlich von meiner kulturellen Geschichte her sehe ich mich sehr gut in der Lage, die östliche Philosophie oder die Grundlehre vom Buddha auch anderen Kulturen zur Verfügung zu stellen, weil der Buddha hat ja nicht nur gelehrt für bestimmte Menschen im Osten, sondern für die ganze Welt. Es geht ja um den einzelnen Menschen, hat ja mit Religion und Glauben gar nichts zu tun. Und so sehe ich es als meine Aufgabe, weil ich es eben selbst erfahren habe, mit meinem kulturellen Hintergrund auch den Menschen in Europa das zugänglich zu machen, zur Verfügung zu stellen.
Das ist die Stunde mit unserem Sonntagsgast und das ist heute Hermann Ricker, so hieß er früher. Früher war er erfolgreicher Unternehmer, hatte eine millionenschwere Firma, über 1000 Mitarbeiter. Nach einem Unfall hat er mit seinem früheren Leben gebrochen und wurde Mönch und buddhistischer Meister. Lebt heute in Thailand, heißt jetzt Han Shan und ist, wie gesagt, der HR4-Sonntagsgast Han Shan. Was für ein Unfall war das denn?
Ja, der Unfall passierte auf dem malaysischen Highway. Bin damals die Nacht über von Singapur, von meinem Head Office zu meiner Fabrik nach Penang gefahren, die malaysische Halbinsel hoch, so 700 Kilometer. Und auf halbem Wege ist mein Auto mit einem riesigen Laster zusammengestoßen, der da große tropische Baumstämme geladen hatte. Mein Auto dagegen geknallt, gegen die Leitplanke ein paar Mal überschlagen, auf dem Dach gelandet, noch auf dem Dach weitergezwirbelt. Ich hing da mit dem Kopf nach unten in den Sitzgurten und dachte noch, kann ich mich noch genau erinnern zu den Gedanken. Heute kann ich drüber lachen, damals nicht. Wenn das Auto jetzt nicht aufhört, sich auf dem Dach weiterzudrehen, wird wohl meine Kopfhaut so langsam spiralmäßig abgeschält, weil das Dach eben immer näher kam.
Ja.
Aber siehe da, das Auto blieb stehen. Ich habe mich dann frei gemacht, habe mich herausgewurstelt. Das einzige Fenster, das noch offen war, das war das Rückfenster. Habe auf die Straße gerobbt und stand dann da draußen mit doch etwas zitternden Knien. Habe mich betastet, immer mit der Befürchtung, dass doch da vielleicht irgendwo was fehlen würde, weil viele Male bei so Unfällen, man weiß gar nicht richtig, was im Moment so schnell alles abläuft. Das merkt man erst danach. Aber siehe da, zu meinem großen Glück, war noch alles dran, hat keinen Kratzer, hat gar nichts. Jeder, der das Auto gesehen hat, dachte, da kann wohl keiner mehr lebend rauskommen. Aber mir ist eben nichts passiert.
Und also äußerlich war unverletzt, waren Sie.
Genau.
Aber der Schock saß tief, oder?
Ja, ich würde sagen, es war vielleicht kein Schock, aber es war eine ganz tiefe Realisierung, die da stattgefunden hat. Weil ich habe mir da wirklich die Gretchenfrage gestellt, die sich vielleicht viele Menschen auch schon gestellt haben. Was tue ich hier auf der Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und natürlich durch die nächsten 3 Monate ging sehr viel durch meinen Kopf, durch mein Energiefeld, wie ich heute dazu sage. Und da habe ich mich natürlich nach dem wirklich tieferen Sinn des Lebens gefragt. Für was bin ich hier? Weil es war ja ganz klar, die momentane Vergänglichkeit wurde mir ja ganz, ganz deutlich vor Augen geführt. Es hätte ja auch anders ausgehen
können. Es hätte in dem Moment zu Ende sein können.
Ne? Ja, ganz genau. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wenn ich bis jetzt alles, was ich im Leben gemacht habe, seit meiner Geburt, seitdem ich auf die Welt gekommen bin, das ganze Lernen, das Tun, nach draußen gehen, nach Asien gehen, Firma aufbauen, bauen, nach draußen tragen, alles Mögliche tun, die Sachen, die ich mir angeschafft hatte, alles, was ich glaubte, dass mir gehört, musste ich natürlich feststellen, eigentlich hat gar nichts mir gehört, nicht mal mein eigener Körper hat mir gehört, auf den ich noch so stolz war zu der Zeit noch, muss man ja ganz ehrlich sagen, den auch sehr gepflegt habe und ich eigentlich gar nichts hätte mitnehmen können.
Hm. Wer hat das alles dann bekommen, Ihren ganzen materiellen Besitz, haben Sie abgegeben?
Ja, meine Firma habe ich zu meinen 2 treuesten Mitarbeitern überschrieben. Viel von meinem Privatbesitz habe ich wohltätigen Organisationen in Singapur und Malaysia vermacht und ihr habt es eben dann so losgelassen, bestmöglich für alle Beteiligten.
Ja. Wie sah denn der erste Schritt in das neue Leben dann aus? Dann standen Sie da und haben Ihren Besitz abgegeben und dann, was haben Sie gemacht?
Ja, ich bin dann nach Thailand und ich hatte ja Bekannte in Thailand und natürlich in Thailand ist eine sehr große Ehre für jemanden zu unterstützen, der Mönch werden möchte, ihm die Kleider, die Bettelschale, das Moskitozelt zur Verfügung zu stellen. Und so auch meine Freunde und so bin ich nach Thailand, die haben mich wirklich unterstützt und bin dann durch irgendwelche Umstände, was ja ein ganzes Buch ausfüllen könnte, können wir nicht so im Detail drüber reden, auf einer einsamen Insel gelandet, unbewohnten Insel, einem riesigen Binnensee im Nordosten von Thailand, das ist auch sehr arme Gegend, und habe da angefangen, mich versucht einzuleben und zurechtzufinden mit dem neuen Leben, das ich mir nun in der Tiefe gewünscht hatte, mit dem ich aber eigentlich an der Oberfläche noch gar nicht richtig umgehen konnte.
Hanschan, kontrastreicher ging es ja eigentlich gar nicht. Erstes Leben im Luxus, dann eben als Bettelmönch in absoluter Armut. Wie sah dieses Leben aus?
Ja, ein Bettelmönch in Thailand hat sehr wenig Besitztum. Die 4 Grundlagen der Existenz, die der Buddha mit seinen Mönchen auch für andere Menschen eigentlich zur Verfügung gestellt hat, die sind da sehr Basis. 4 Grundlagen der Existenz in unserem Leben, die man als braucht, ein Mensch, um auf dieser Welt zu leben, in den Konditionen, in dem Umfeld, wo er ist, braucht was zum Anziehen, braucht was zum Essen, braucht ein Dach über dem Kopf und er braucht ab und zu mal Medizin. Und die 4 Grundlagen der Existenz als Mönch in Thailand sind sehr einfach. Man hat 3 Sätze Roben, die man anziehen kann und austauschen kann. Man ist immer gut angezogen, wenn man hingeht, braucht es also nicht überlegen, was muss ich wozu anziehen. Man hat die Bettelschale, ist natürlich auch mit der Kultur in Thailand verbunden, wo man dann am Morgen durch die Straßen geht. Ich meine, es ist kein Betteln, was wir uns vorstellen, eine Türe klopfen und was abbetteln, sondern man geht einfach durch die Straßen und die Leute, die was geben möchten, kommen aus den Häusern oder warten auf die Mönche und legen ihnen was in die Schalen. Das ist dann, was man hat zum Essen am Tag. Und da kriegt man auch Medizin dazu, Pflaster, Haushaltmedizin, wie man so schön sagt. Man wird also da durch die Bevölkerung versorgt, mehr oder weniger. Ist natürlich in unserer Kultur ein bisschen anders, aber in Thailand funktioniert so, ist halt darauf aufgebaut. Und man hat ein Moskitozelt, das man zusammenrollen kann, das über einen großen Regenschirm gehängt wird, das man mitnehmen kann, wo immer man hingeht. Man kann so nach jedem Baum hängen und da die Nacht verbringen. Und da sind eigentlich die vier Grundlagen nach den kulturellen Voraussetzungen in Thailand, nach den klimatischen Bedingungen in Thailand erfüllt.
Ich habe gelesen, wenn Sie sich gewaschen haben an Flüssen zum Beispiel, dann gab es da auch Blutegel. Also es waren schon sehr große Herausforderungen, denen Sie sich dann gestellt haben, als jemand, der ursprünglich aus der westlichen Kultur kam. Gab es da nicht einen Moment, wo Sie gefragt haben, ob das wirklich der richtige Schritt gewesen ist?
Ja, ganz bestimmt. Ich meine, die Umstände, die ich da vorgefunden habe, kann man sich ja gut vorstellen. Ich meine, tropisches Klima, Insekten, Ameisen, Würmer, Schlangen, Moskitos in Hülle und Fülle war natürlich etwas, was ich von meinem vorhergehenden Leben noch nicht gewöhnt war und was mir natürlich sehr große Schwierigkeiten am Anfang gemacht hat, war ganz klar. Und mich damit zurechtzufinden, da war ja eigentlich die Challenge dahinter, genau das zu tun. Und natürlich fiel mir sehr viele Male ein, das alles hinzuschmeißen und wegzurennen. Und ich habe mir da viele Male als großer Idiot, als überheblicher Typ erklärt, wie dumm er denn bloß sein kann, alles hinzuschmeißen, auf eine Insel zu gehen und da versuchen, nun durch Praktizierung die klare Essenzenergie unseres wirkliches, tiefes, menschlichen Wissen in uns freizulegen. Das waren natürlich schon sehr große Zweifel, aber ich habe mich immer wieder zurückgeholt, weil auf der anderen Seite habe ich es als Privileg angesehen. Ich dachte, okay, das war genau das, was du wolltest, jetzt hast du es. Du hast also die Chance deines Lebens, in dich zu schauen, die Voraussetzungen sind gegeben, nutzt die Zeit so gut wie möglich, weil wie viele Billionen Menschen auf der Welt haben eben nicht die Chance. Und das hat mich immer wieder zurückgeholt, auch in tiefsten Stunden und dunkelsten Stunden immer wieder dazu angetrieben, weiterzumachen und weiter an mir zu praktizieren.
Einst erfolgreicher Manager, heute buddhistischer Meister. Han Shan, wie sind Sie das eigentlich geworden, also buddhistischer Meister?
In Thailand, wenn man 10 Jahre Mönch wird, wird man automatisch zum Thera, heißt zum Älteren. Mhm. Weil in Thailand ist ja der Theravada-Buddhismus die Schule der Älteren. Das ist noch die Originalform vom Buddhismus, weil nach seinem Tode, der Buddha hat ja damals total keine Hierarchie hinterlassen. Er hat auch keine Meister hinterlassen. Das alles, was er hinterlassen hat, war die Schule der Älteren. Das heißt, der am längsten Mönch wird, wird von den anderen respektiert. Und in Thailand ist es so, nach 10 Jahren wird man ein Thera. Das heißt, man hat eine bestimmte Schule über 10 Jahre durchgangen und kann sich dann auch im allgemeinen Sinne als Meister benennen
dürfen. Ja. Was sind denn die stärksten, die für Sie bedeutendsten Erkenntnisse, die Sie in Ihrem Leben als Mönch hin zum buddhistischen Meister gewonnen haben?
Die ganz tiefe Erkenntnis, die sich natürlich bei mir durch das Training der Achtsamkeit oder Awareness, wie ich heute dazu sage, eröffnet hat, war natürlich, dass wir bei uns Menschen eigentlich schon alles bei uns haben. Dass man hier gar nicht draußen rumrasen müssen, um Glück zu suchen, um Zufriedenheit zu suchen, sondern dass an uns liegt, die Qualitäten, die eigentlich schon bei uns angelegt sind, freizulegen, in unser Leben einzuladen. Natürlich, man rast draußen herum, man versucht überall was zu finden, das Glück, aber eigentlich ist schon alles bei uns. Und ich vergleiche das immer zu jemandem, der seinen Hut irgendwo verlegt hat, durch die Gegend rast, versucht seinen Hut zu finden. Hast du meinen Hut gesehen? Könnte der da sein? Wo kann ich den hingelegt haben? Und der gute Mann, der seinen Hut sucht, weiß gar nicht, dass er ihn eigentlich schon auf dem Kopf hat. Und da drehen wir uns viele Mal im Kreise, weil wir werden doch sehr beeinflusst von den äußeren Einflüssen. Wir suchen unser Glück im Draußen, nicht wissen, dass das eigentlich alles schon bei uns da ist und dass wir eigentlich an uns arbeiten sollen. Die tiefen universellen Erkenntnisse, die jeder einzelne Mensch bei sich trägt, freizulegen und in sein Leben einzuladen.
Wäre das der Weg zum Glück?
Ja, zum wirklichen tiefen Glück.
Verzicht spielt ja bei Ihnen eine zentrale Rolle. Sie haben Verzicht ja auch gelebt. Im Christentum sind wir ja gerade in der Fastenzeit. Auch da geht es im weitesten Sinne ja um Verzicht. Was kann Verzicht bewirken?
Verzicht ist eine sehr schöne Übung, mal selbst zu verstehen, dass wir viele Sachen, die man eigentlich tagtäglich, ohne darüber nachzudenken, benutzen, die wir als normal hinnehmen, eigentlich in Wirklichkeit gar nicht brauchen.
Verzichten, loslassen. Ihr Motto lautet ja auch, wer loslässt, hat zwei Hände frei. So heißt auch ein Buch, das Sie vor einigen Jahren geschrieben haben, dem man auch Ihre Geschichte nachlesen kann. Hochinteressantes Buch mit vielen, vielen Erkenntnissen. Haben Sie denn jetzt hier bei uns im Radio in HR4, haben Sie denn einen Rat für uns, wie und was wir vielleicht heute schon loslassen können?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Dankeschön. Aber eine sehr schwierige. Ne?
Wir können als erstens mal anfangen, unsere eigenen, wo wir hier sind, unsere eigenen Vorstellungen, Gedanken über die Zukunft loszulassen. Weil da halten wir uns viele Male dran fest an unsere Vorstellungen. Jede Vorstellung, jeder Gedanke, und das wird jeder mal bei sich selbst feststellen, der die Achtsamkeit mit in sein Leben mit einbezieht, sich nicht an seinen Vorstellungen über die Zukunft festzuhalten, sondern im Moment bestmöglich wahrzunehmen und den zu nutzen. Weil im Moment entscheidet sich alles. Der eine Moment ergibt den nächsten Moment und der Moment ergibt den nächsten. Was ich jetzt sage, kann ich nicht mehr zurücknehmen, ist draußen, ist vorbei. Und je achtsamer ich das sage und vorbringe, desto größer wird die Wirkung sein.
Das Wichtige im Leben ist der Moment, in dem wir uns gerade befinden. Hanshan, darf ich Ihnen denn trotzdem für die Zukunft alles Gute wünschen?
Wünsche ich Ihnen auch sehr gerne. Die Wünsche sind ja gut. Man hält sich ja auch nicht dran fest. Ist ja wunderbar. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch und all den Hörern, die vielleicht jetzt gerade am Radio sitzen und es mithören, sehr viel Achtsamkeit in ihrem Leben und das Bestmögliche versuchen, im Moment zu bleiben und den für jedem sein eigenes Leben bestmöglich zu nutzen.
Hanshan, nochmals alles Gute und herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns in HR4.
Unser Gast in HR4, immer sonntags ab 11. Noch mehr Podcasts auf hr4.de.